Heute haben wir Parschat Noach und auch diese Woche möchte ich mich mit einem sehr bekannten Kommentar von Rashi auseinandersetzen und mal sehen, was der Maharal dazu sagt. Ich teile meinen Bildschirm. Hier haben wir am Anfang der Parasha Eile Toldot Noach. Das ist die Geschichte von Noach oder das sind die Nachkommen von Noach, je nach wie wörtlich man das Wort Toldot übersetzen will. Eigentlich die Geschichte von Noach. Noach ist Tzadik. Noach war ein aufrechter Mann. Tamim Haya. Er war vollkommen. Bedorotav. In seiner Generation. Et Elokim mit Gott Hitalech Noach ging Noach. Kleine hebräische Bemerkung, vor, dass wir mit dem eigentlichen Schuh anfangen. Et Elokim Italech Noach, das zeigt, dass das Wort Et eine zweite Bedeutung hat. Das haben wir, glaube ich, schon mal besprochen. Et ist nicht nur ein Wort, das auf einem Akkusativ hinweist, sondern es kann auch mit bedeuten. Es gibt eine Gemara, die sagt, dass Rabbi Akiva jedes Et in der Tora auslegte. Wie kann das sein? Et ist lediglich ein grammatisches Wort, das auf einem Akkusativ hinweist. Die Antwort ist nein. Et ist nicht nur ein grammatisches Wort, es kann auch mit heißen. Mit Gott ging Noach. Vielleicht haben Sie schon mal auf Läden in Israel sowas wie Shimon et Ehud gesehen. Das heißt deutlich mit. Das war unser Intermezzo noch vor, dass wir angefangen haben. Also Intermezzo ist eigentlich zwischen. Aber hier hatten wir ein Intermezzo noch vor, dass wir angefangen haben. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen Auseinandersetzung. Was sagt Rashi zu? Noach ish tzadik tamim haya bedorotav, sagt Rashi. Tzadik war ein Aufrechter. Hoil veizkiro, da wir Noach erwähnt haben, Siper bishvacho, erzählt die Tora, wie wunderbar er war, nach dem Motto von Secher Tzadik Livracha. Secher Tzadik Livracha tun wir häufig in deutscher Sprache als seligen Andenkens übersetzen, was eigentlich, naja, Andenken stimmt ja, weil Secher ist ja Andenken. Aber was hier gemeint ist, ist vielleicht was anderes. Nämlich, wenn wir den Tzadik erwähnen, dass wir ihn segnen, beziehungsweise dass die Erwähnung des Tzadiks und seiner Geschichte ein Segen für uns ist, vielleicht weil es uns inspiriert. Das wären so die Möglichkeiten. Vielleicht gibt es noch ein paar andere ähnliche Schattierungen der Deutung. Aber was wir damit meinen, ist, der Tzadik heißt speziell für Tzadikim. Heutzutage leben wir in einer Generation, in der es sehr viel Inflation gibt. Zwar keine Hyperinflation, aber es gibt viel Inflation, insbesondere Titelinflation oder Ehrwürdigkeitinflation. Und dann wollen wir gerne für alle Leute Zichrono Livracha sagen. Eigentlich ist das eine Bezeichnung für Leute, die sich als Tzadikim, als Gerechten besonders ausgezeichnet haben. Und es ist nirgends steht, dass es verboten ist, um Menschen extra zu beehren. Das ist jetzt nicht das größte Problem der jüdischen Gemeinschaft. Aber man soll trotzdem wissen, woher es kommt und was es eigentlich bedeutet. Da war auch hier eine andere Erklärung. Worin bestehen die, wie besteht die Geschichte oder die Nachkommen der Tzadikim hauptsächlich? Ihre Taten sind ihre Nachkommen. Sie tun etwas und lassen einen Eindruck oder einen Einfluss hinter. Das hinterlassen sie. Bedorotav, in seinen Generationen. Und das ist das Wichtige für uns. Yesh merabotenu dorshim lashevach. Es gibt von unseren Weisen, die das günstig verstehen, dass die Torah damit Noach extra loben möchte. Deshalb steht das Wort Bedorotav. Was meinen wir damit? Er lebte ja in einer verdorbenen Generation. Und trotzdem war er aufrichtig. Kol sheken, umso mehr, ilu haya bedor tzadikim, hätte er in einer Generation gelebt, in der es viele aufrechten Menschen gab. Haya tzadik yoter, wäre noch ein größerer Gerechter. Ve yesh dorshim lignai. Und es gibt solche, die das als Einschränkung des Lobs Noachs verstehen. Lefidoroa ja Zadik, ja, für so eine Generation, wo alle Leute durch und durch schlimm waren, war Noach vergleichsmäßig ein sehr aufrechter Mann. Iloa Bedorosh Abraham, hätte er in der Generation von Abraham gelebt, Loaya Nechav Klum, wer hätte ihn gar gemerkt? Das erinnert mich an einen Vortrag, den ich mal einen historisch-rabbinischen Versammlung, ein Rabbiner, der Historiker ist, der zum 18. Jahrhundert zu rabbinischen Figuren im 18. Jahrhundert einen Vortrag gehalten hat, der betonte, dass es im 18. Jahrhundert als aschkenasische Rabbiner besonders schwer war. Damit meine ich nicht, dass irgendwelche schlimme Pesten getobt haben, obwohl Epidemien damals häufig vorkamen. Ich meine auch nicht, dass damals der Antisemitismus besonders schrecklich war, obwohl der 18. Jahrhundert nicht besonders zu den gesegnetesten diesbezüglich war, sondern es gab einfach eine Überflut, kann man sagen, eine große Zahl, an ganz, ganz großen Persönlichkeiten, sodass eine Person, die einfach sehr groß war, nicht aufgefallen wäre. Hätte diese gleiche Person in einer anderen Generation gelebt, sagen wir ein Jahrhundert zuvor oder danach, dann wäre die Person vielleicht eher aufgefallen. Im 18. Jahrhundert, es gibt 18. Jahrhundert, nicht 17., 18. Jahrhundert, Rav Yecheskel Landau und Nodab Yehuda in Prag und all seine Schüler und Kollegen, ich meine, das war eine Generation der ganz, ganz großen, ich habe jetzt nur einen Namen erwähnt, aber es gab in jener Zeit ganz, ganz große Namen. Und daran muss ich denken, wenn ich hier das in Rashi sehe. Zur Zeit von Abraham, da wäre ein Noach ein Nichts. Nicht, weil Noach nichts war, weil Abraham so groß war. Maral möchte sich das hier anschauen. Das ist eine komische Auseinandersetzung eigentlich. Denn wozu machen wir so eine Übung? Noach abwägen. Ist er groß? Ist er nicht groß? Die Tora sagt, dass er groß war. Wir wollen das Wort Bedorota verstehen. Gut, es ist wichtig, jedes Wort in der Tora zu verstehen. Aber trotzdem, ist unsere Hauptbeschäftigung jetzt, dass wir Menschen versuchen abzuwägen, um zu sehen, wer ist ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Machen wir so ein Kartenspiel. Ja, es gibt ja, das war eine der Kritiken, es gibt diese Baseball-Cards oder Fußballspieler-Sticker, so ein ähnliches Prinzip, ja, von der FIFA. Da kann man sich die Sticker kaufen oder die Karten und man kann sie eintauschen. Und wenn es zu viele Messis gibt, aber zu wenig von einem anderen, ja, dann kann man sagen, zwei Messis für einen Pele oder umgekehrt, ja. Ob noch historische Fußballspieler da erwähnt werden überhaupt, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, jemand kam dann auf die Idee, um solche Karten zu drucken mit den Bildern von großen Rabbinern. Und eine der Kritiken davon war, dass wir jetzt anfangen, wir sagen, okay, ich weiß was, ein Rav Shach für zwei Stapler oder ein Stapler für zwei Rav Shach und so weiter. Man kann sie so verhandeln. Ja, wer ist da größer? Das ist eine heikle Angelegenheit. Damit beschäftigen uns wir normalerweise nicht. Also was soll das bedeuten? Schauen wir mal in Maharal. Ich werde wie letzte Woche hauptsächlich erklären, was er sagt, aber einige Zeilen können wir uns trotzdem anschauen. Sagt er eigentlich interessant? Ja, es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, das auszulegen, aber es ist nicht eindeutig. Hey, ist das nicht fantastisch? Es ist nicht eindeutig. Jeder hat seine Interpretation und es ist nicht eindeutig. Man kann gar nicht beweisen, wer recht hat. Was soll das? Sagt er, beide sind vernünftige Interpretationen. Und keine kann seine Seite eher beweisen. Yesh lefaresh lashevach kemolignai. Man kann das sowohl positiv als negativ interpretieren. Okay. Und jetzt ist die große Frage, wozu gibt es diese Auseinandersetzung? Ja, wozu gibt es sie? Es gibt sie, weil die einen glauben, dass er noch größer war, die anderen weniger groß. Maharal akzeptiert das nicht. Er geht einen Schritt weiter, sagt er, die einen sagen, es ist undenkbar, Noach ungünstig zu interpretieren. Er war ein großer Zaddik. Wie kannst du etwas Negatives über ihn sagen? Und die anderen sagen, Noach war schließlich nicht so groß, man muss das ein bisschen in Rahmenbedingungen halten. Sagt, das ist ein Grund, eine Interpretation, die Maral nicht gefällt. Sagt er, warum? Stellen wir uns vor, die erste Meinung, Noach war ein Zaddik. Wie können wir uns erlauben, Noach zu kritisieren? Sagt er, Seeno, das geht ja nicht, warum? Der Alkochach, es muss ja, alle müssen akzeptieren, auch Mann der Amala Shevach, auch der, der das hier günstig interpretieren möchte. Alle müssen akzeptieren, dass Svirele, sie sind der Meinung, Nami auch, Ilu aya bedoroshel Avram lo yenech shav daklum, im Vergleich mit Abraham war es sicher ein Nichts. Nicht, weil Noach ein Nichts war, Gott behüte, noch weil ein großer Zadik. Aber im Vergleich mit Avram war er sicher viel kleiner. Wieso wissen wir das? Weil Rashi selbst ein Kapitel weiter, im siebten Kapitel, siebter Vers, betont, dass es Anweisungen im Text gibt, dass Noach gezweifelt hat. Er war so ein bisschen ein Skeptiker. Gott hat mit ihm persönlich gesprochen. Wenn Gott mit Abraham spricht, dann tut Abraham, was Gott ihn beauftragt und denkt erst später nach. Akedat Yitzchak, ja, war für Abraham nicht leicht. Wir, die Leser, wissen, dass Gott nicht wollte, dass Abraham den Yitzchak schlachtet. Wir kommen ja ein paar tausend, Jahrtausende später. Aber Abraham selbst war verwirrt und damit rasch stellt das wunderbar dar. Abraham weiß, dass Gott ihm gesagt hat, Kibe Yitzchaki Karel Chazara, von Yitzchak wirst du Nachkommen haben. Und dann sagt Gott, Alehu Sham Lola, du sollst deinen Sohn opfern. Abraham versteht nicht, aber wenn Gott ihm sagt, dann tut er. Und wenn Gott ihm dann sagt, wenn der Engel Gottes sagt, Avram, Avram, alte Schlache Trailana, Valtas Bamuma, du sollst deine Hand nicht fortstrecken zum Jungen und ihm nichts antun, hört Avram auch auf. Aber Midrash tut dann Avram sagen, jetzt verstehe ich gar nichts. Es geht hin und es geht her und auch hier wieder hin. Und sagt Gott, Chas v'Shalom, ich ändere meine Meinung nicht. Ich habe nie gesagt, dass du Yitzchak schlachten sollst. Du sollst ihn als Opfer heiligen, aber mehr habe ich nicht gesagt, auf dem Altar hinaufbringen. Ich habe eine zweideutige Sprache angewendet. Das ist bezüglich, aber das sieht man aber, dass Avram nicht verstanden hat, aber trotzdem, wenn Gott ihm einen Auftrag gibt, dann geht er. Bei Noach hingegen, da haben wir Pasuk Zayin, Vayavo Noach Uvanav und seine Söhne, Vishto und seine Frau, Neshevanav und seine Schwiegertöchter, also die Frauen seiner Söhne, Vayavo, die kamen, Ito mit ihm, El Hateva, also er kam und sie mit ihm in die Arche, Mipnei Me'amabul, weil die Flutwasser gekommen sind, die Sintflut kam. Sagen unsere Weisen, Mipnei Me'amabul, was meinen wir damit, Mipnei Me'amabul? Noach, Miktane Emunahaya, er gehört zu Emunah ist Glaube, Vertrauen in Gott, Glauben an Gott. Ktane, Katan ist klein. Er war von den kleinen, gläubigen Leuten. So besonders tief glauben war er nicht. Gott hat ihm gesagt, baue eine Arche, dann hat er das gemacht. Gott hat ihm gesagt, baue die Arche, weil ich eine Sintflut bringe. Daran hat Noach gezweifelt. Und erst wenn das Wasser ihn hineindrängte, kam er hinein. Das heißt, Noach zweifelte. Und das ist dann das Thema, das Rashi dort erwähnt, das unsere Weisen dort erwähnen. Und dann sagt Maral, man muss ja akzeptieren, dass es Grenzen an der Aufrichtigkeit Noachs gab. Es kann nicht sein, dass man sagt, dass man über Noach nichts Böses sagen darf, weil wir sagen ja alle etwas über Noach, das seine Größe einschränkt. Wir kennen uns auch. Der Mann, der Maral Ignai, der glaubt, dass Noach nicht so gewaltig war, er muss ja akzeptieren, dass er A, groß war und B, das Argument, von dem der das Lignai interpretiert ist, wäre Noach in einer Generation von aufrichtigen Menschen, dann wäre er noch größer. Naja, dann heißt das, dass er ein riesiges Potenzial hatte. Er war ein sehr aufrechter Mann, nur er hat davon gelitten, dass er unter solchen katastrophalen Menschen lebte. Wäre er in eine andere Generation geboren, wäre er noch größer. Das heißt, wir müssen auch irgendwie das Gute hier gestehen. Das heißt, wir können noch weder 100% gut noch als 100% schlecht sehen. Und wir können nicht einmal betonen, dass wir ihn nicht subtil einschätzen dürfen. Beide Seiten sind einverstanden, dass wir Subtilität brauchen. Wir müssen ein bisschen genauer schauen. Und jetzt kommt Maharal und tut etwas Gewaltiges. Wir kennen das schon von unseren Shiurim zu Ramban und auch von anderen Shiurim, diesen Begriff der Intertextualität, wo ein Text einen anderen kommentiert. Und es gibt verschiedene Arten und Weisen, wie das stattfindet. Wir haben Fälle gesehen, wo ein Text einen anderen quasi zitiert, also darauf hinweist. Aber es gibt auch andere Fälle, wo einfach ähnliche Textwendungen, Wortwendungen aufgefunden werden. Und nicht, dass ein Text den anderen aktiv versucht zu kommentieren, aber trotzdem lässt sich, wenn wir einen Text lernen, lässt sich der andere Text damit besser verstehen. Die Idee, dass ein Tzaddik gesegnet wird, wenn er eingeführt wird, finden wir nicht überall. Also wenn wir Abraham zum ersten Mal begegnen, dann gibt es keine Bracha dort. Nur bei Noach gibt es das. Trotzdem finden wir dieses Konzept von Zecher Tzaddik Livracha auch bei Avram. Wann finden wir es bei Avram? Wenn er in Kontrast mit bösen Menschen steht. Als am Anfang von Lech Lecha betont wird, ja, die, die dich segnen, werde ich segnen, und die, die dich verfluchen, werde ich verfluchen, und es werden alle Familien auf der Erde in dir ihren Segen finden oder sie werden sich mit dir segnen. Dort haben wir auch so ein Konzept von Zecher Tzaddik Livracha. Ja? Das zeigt uns schon, dass die Torah manchmal Wert darauf legt, zwischen einer Generation oder einer Gruppe und dem Tzaddik zu unterscheiden. Und jetzt sagt Maharal bei Bedotav, schließlich muss man ja akzeptieren, dass Noach seine Größe hatte und seine Schwächen hatte. Deshalb sagt er, wir müssen das Bedorotav vertiefen. Base Plige, die Meinungsverschiedenheit, die zwei Erklärungen spielen sich innerhalb einer subtileren Einschätzung von Noach ab. Und da müssen wir verstehen, die Torah kommt uns mit dem Wort Bedorotav lehren, wozu HaKadosh Baruch Hu ein Wunder mit Noach gemacht hat. Und hier ist die große Frage. Vielleicht haben Sie schon, also ich wuchs mit diesen Geschichten auf, nicht, dass meine Eltern sie mir erzählten, aber das war irgendwie in der Luft, in der Kultur, man erzählte, weißt du, Rabbiner so und so, nicht die einfachen Großen, aber die ganz, ganz Großen, Rabbiner so und so, der in unserer Generation lebt, da gibt es diese und jene Wunder. Zum Beispiel habe ich gehört, also es gab diese Erzählungen, dass beim Baba Sali und bei Abuchazera, Jakob Abuchazera, dass als Menschen ihn besuchen kamen, und es kamen viele Menschen zu ihm, er hat dann Arak eingeschenkt, dass die Flasche nie leer wurde. Es gab eine endlose Erneuerung des Inhaltes der Flasche. Und als der Vater von Rav Chaim Kanievski, der vor kurzem verstorben ist, der auch eine ganz, ganz große Persönlichkeit war, als sein Vater noch lebte und man ihn im Auto irgendwo chauffierte, dann brauchte man nie Sprit. Entschuldigung für die, die jetzt im Shiur sind oder die das später noch zuhören werden. Ich habe meine theologischen Probleme mit diesen Erzählungen. Und zwar, weil es reichlich Quellen gibt, die darauf hinweisen, dass Wunder nicht so Dinge sind, die so billig sind, dass sie für Kleinigkeiten wie Sprit oder Arak geschehen sollen. Ich hab meine theologischen Probleme damit, aber lassen wir meine theologischen Probleme beiseite, sie sind gerade jetzt unwichtig. Viel wichtiger, gerade jetzt für unseren Shiur, ist eben diese Frage neu zu betrachten. Also nicht von meiner Perspektive, sondern von Perspektive von Maharal. Denn das ist nicht ein Shiur Ari Folger, sondern ein Shiur Maharal. Was verursacht ein Wunder? Ich meine, Gott macht ein Wunder, aber was bringt Gott dazu, ein Wunder zu machen? Ist es die Aufrichtigkeit des Gerechten? Oder ist es seinen besonderen Status in einer bestimmten Zeit? Das ist die Frage. Wenn die Aufrichtigkeit des Gerechten den Wunder verursacht, dann heißt das, dass alle Persönlichkeiten, alle Tzaddikim, die wenigstens so aufrichtig sind wie Noach und vermutlich auch halb so aufrichtig, den Schut haben, dass ab und zu solche Wunder mit ihnen geschehen. Viele Wunder. Wenn ich aber sage, dass der Grund, dass der Tzaddik ein Wunder miterlebt, nicht seine eigene Würde ist, sondern seine Position in der Generation, dann sind es nur die allergrößten einer Generation, mit denen irgendetwas dieser Art überhaupt geschehen kann. Das ist die Frage. Also Achtung, ich habe jetzt nicht gesagt, dass die Sintflut wegen Noach geschehen ist. Ja, sie ist ja nicht wegen Noach geschehen. Die Sintflut hat Gott entschieden, weil die Menschheit korrupt war. Aber dass Noach und seine Familie gerettet wurden, geschah das, weil Noach diese Stufe der Gerechtigkeit erreicht hatte, ab hier wird man gerettet, oder vielleicht hat er diese wesentlich überschritten, auch wenn er wesentlich kleiner war als Abraham. Oder wird Noach gerettet, weil er der Gerechte seiner Generation ist? Es stimmt, in einer anderen Generation wäre er vielleicht nicht so gewaltig aufgefallen. Und es würde ihm auch nicht so ein Wunder geschehen. Nicht, weil er nicht aufrichtig ist. Er war aufrichtig. Aber weil das ein Bedürfnis für die Allergrößten sind. Nicht, weil sie so groß sind, sondern weil das das Bedürfnis der Welt ist. Die Welt braucht den Tzaddik. Und braucht, also die Welt brauchte eine Familie, die überleben wird, um die Menschheit neu zu gründen. Wer soll es denn sein? Die Personen, die Männer, die Frauen links und rechts vergewaltigt hatten? Natürlich nicht. Noach, der große Tzaddik. Und das ist, was Maharal hier sagt. Sagt er, Savur, Mann der Malik, nein, der der Meinung ist, dass die Tora hier betont, dass Noach nicht so gewaltig groß war, damit wollen wir nicht Noach kritisieren. Das Ziel ist nicht, Noach zu kritisieren. Es ist nicht, um ihn klein zu sprechen, sondern zu betonen, Shehatzalato, seine Rettung, weil er der große Gerechte seiner Generation war, dass keinen gab, der größer war als er, wurde er diesbezüglich der Tzaddik genannt. Und Gott tat mit ihm ein Wunder, auch wenn er in einer Generation der Gerechten nicht so auffallen würde, trotzdem macht Gott mit ihm ein Wunder und rettet ihn, weil er der Tzaddik der Generation ist. Okay, das ist die Auseinandersetzung. Noach erlebt diesen Wunder, weil er ein Tzaddik ist, und Noach erlebt diesen Wunder, weil er der Größte seiner Zeit ist, auch wenn er vielleicht nicht so besonders ist. Und jetzt wollen wir das ein bisschen prüfen. Veraya, jetzt suchen wir einen Beweis dafür. Ein Beweis, dass Gott das tatsächlich tut, dass Gott jene Leute, die die Gerechtesten ihrer Zeit sind, diese mit diesen Leuten Nissim macht, dafür finden wir einen Beweis. Einmal, dass Avram auf der Bühne der Geschichte angekommen sein wird. Im 19. Kapitel, Parshat Vayera, sagte Lot, ich möchte mich retten und es gibt hier eine kleine Stadt, bitte lass mich dort, Pentit Bakani Hara'a, dass nicht das Böse sich an mich anklebt. Er hütete sich davon und er wollte mit den Bösen von Sdom, also er wollte nicht, dass das ihn anklebt, normalerweise erklären wir das anders. Aber das ist die Erklärung von Maral. Ulefichach hayanitzol, und so, wenn er sich davon entfernt, ja, und er ist der Gerechteste in jene, Achtung, Gerechteste heißt jetzt, er ist jetzt nicht mehr der Gerechteste der ganzen Welt, sondern jener Gesellschaft. Lefichach hayanitzol, deshalb wurde er gerettet. Das ist ein Beweis dafür. Oder Idach Lishna, für die andere Erklärung, die andere Seite dieses Meinungsunterschiedes. Damar Lashevach, da sagte, dass die Torah hier noch besonders loben will. heißt das, er wurde wegen seiner eigenen Qualitäten gerettet. Ja? Und er wäre sogar noch größer, hätte er die Chance gehabt. Und deshalb, dass seine kleinere Aufrichtigkeit, weil sicher wurde Noach von seiner Generation beeinflusst. Kein Mensch ist ein Insel. Wir sind alle mit der Gesellschaft rund um uns verbunden, auch wenn sie manchmal nicht so gut ist oder schlecht. Trotzdem betrachtete Gott, dass unter diesen Umständen Noach große Aufrichtigkeit gezeigt hatte, weil ja Mazilon hat, ja, und dafür rettet Gott ihn. Und das heißt, Yeshmachloket, was ist der Grund der Rettung von Noach? Und jetzt verstehen wir, was die Tora überhaupt will. Die Frage ist nicht, wie genau auf dem Markt der Karten, der Gedolim-Karten, wie viel eine Noach-Karte wert ist. Das ist nicht die Frage. Man muss sich nicht fragen, weshalb die Tora hier etwas Negatives über einen aufrechten Mann überhaupt erzählen würde. Das ist nicht, was die Tora tut, sondern Hakatuv Magidlecha. Die Tora, die Schrift, erzählt dir, was der Grund der Rettung Noachs ist. Ja? Und damit können wir lernen, dass es diese zwei unterschiedliche Gedanken gibt. Und natürlich, es ist nicht eindeutig, was wir daraus lernen können. Vielleicht müssen wir beide lernen. Oder vielleicht müssen wir offen für beide Alternativen sein, wenn eine der beiden richtig ist. Gott macht das Wunder mit den Tzaddikim. Gott macht das Wunder mit dem Tzaddik seiner Gesellschaft. In gewissem Sinne ein Meisterstück von Maral hier. Er nimmt etwas, das wer hätte geahnt, dass man so viel darüber schreiben kann? Und dreht das um. Statt dass das hier eine Bewertung von Noach sein soll, wird es jetzt eine Lehre für uns. Es wird eine Lehre für, ich werde mal den Maral auch auf den Kopf stellen. Denn man kann auch die Frage haben, war so und so denn so ein großer Tzaddik, wenn mit ihm nicht so ein Wunder wie mit Noach passiert ist? Rabbi Akiva ist nicht gerettet worden, als die Römer ihn verhaftet hatten. Rabbi Akiva wurde von den Römern sehr grausam hingerichtet. War Rabbi Akiva ein kleiner Tzaddik? Gut, Rabbi Akiva wird in unseren Quellen hauptsächlich nicht als Tzaddik, sondern als Lehrer gefeiert. Man könnte natürlich behaupten, dass Rabbi Akiva vielleicht nicht ein Tzaddik wie Noach war, aber war ein riesiger Talmid Chacham. Aber wozu müssen wir Rabbi Akiva kleinreden? Er war gewaltig groß. Es ist gar nicht die Frage. Ja? Es muss nicht sein, dass ein Tzaddik, der nicht überlebt, kein Tzaddik war. Große Tzaddikim sind in verschiedenen Tragödien unserer langen Geschichte immer wieder umgekommen. In tragischen, schrecklichen Umständen umgekommen. Wenigstens zu Yom Kippur und zu Tisha B'Av haben wir im aschkenasischen Brauchtum liturgische Gedichte, Piyutim, Kinot, die Asara Haruge Malchut thematisieren. 10 ganz, ganz große Tora-Persönlichkeiten, die von den Römern umgebracht wurden. Besonders grausam umgebracht wurden. Und damit wollen wir nicht sagen, dass diese Personen klein waren. Gott behüte. Auch wäre Noach in einer Generation, in der es einen anderen größeren Tzaddik gab, der an der Stelle von Noach die gleiche Aufgabe wahrnehmen konnte, dann wäre vielleicht Noach nicht gerettet worden. Er hätte im Himmel einen riesigen Anteil im Jenseits, aber es wäre nicht seine Aufgabe gewesen, gerettet zu werden. Ja? Das heißt nicht, dass er kein Tzaddik war. Das heißt, dass das nicht seine Aufgabe war. Und das ist da eigentlich, was, wenn wir jetzt mal ranlesen und den noch ein bisschen auf den Kopf stellen und das jetzt nicht von der positiven, sondern negativen Seite, von der Seite von denen, die nicht ein Wunder erlebt haben, betrachten, dann können wir verstehen, dass damit nicht zwingend gemeint ist, ja, das ist was Ramban. Das heißt nicht, dass die Person nicht groß war. Das heißt, dass die Person nicht diese Aufgabe hatte. Und so dreht Maral eine Erklärung um, die auf dem ersten Blick fast überflüssig ist und macht sie relevant. Und er dreht sie nicht um in dem Sinne, dass er sie verdreht. Er verdreht sie gar nicht. Er vertieft sie. Und so wird sie relevant.